HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit einem Mann, der einen der schönsten Arbeitsplätze Hessens hat. Zu Gast im HR2-Doppelkopf ist heute Peter Vornhold, der Hofgärtner des Bad Homburger Schlossgartens. Gastgeber am Mikrofon ist Alf Menzer und damit herzlich willkommen, Peter Vornhold.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönster Arbeitsplatz Hessens, das kann ich als Besucher leicht behaupten, aber wie ist das eigentlich für Sie? Können Sie die Schönheit überhaupt noch genießen oder sehen Sie immer auch die Arbeit, die man braucht, um diese ganze Schönheit herzustellen?
Zunächst oftmals die Arbeit, aber die Schönheit geht dabei nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Also wir haben so viele Besucher, die uns auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir doch einen sehr schönen Arbeitsplatz hätten. Und wenn Sie nochmal aussuchen könnten, alle würden Gärtner werden.
Wir sind damit schon quasi mittendrin in Ihrem Schlosspark. Ich glaube, 13 Hektar groß ist Ihr Garten. Was würden Sie jemandem, der diesen Park noch nicht kennt, sagen? Was ist das Besondere an diesem Schlossgarten?
Das Besondere an unserem Schlossgarten ist, dass es eigentlich ein Gartendenkmal ist und damit zugleich, so sehe ich das immer, auch ein musealer Bereich. Das Besondere ist, dass man viele verschiedene Epochen durchschreiten kann, die meine Vorgänger zum Teil, aber auch die ganzen Landgräfinnen, speziell die Landgräfinnen, die dort mal gewesen sind, angelegt haben. Das ist das Besondere, möchte ich mal sagen, bei uns am Park. Und das unterscheidet unseren Schlosspark natürlich von vielen anderen Gärten und Parks. Grundsätzlich, historische Gärten sind anders zu betrachten als Kurparks oder Volksparks.
Der Schlossgarten geht bis ins 17. Jahrhundert zurück, glaube ich. Die Landgrafen von Hessen-Homburg fingen damals an, einen Garten einzurichten. Das war zunächst mal ein Barockgarten. Was kennzeichnet so einen Barockgarten?
Den Barockgarten kennzeichnet die strenge Form, ganz klare Wege, das heißt lange Wege, bis dass ich zum Schloss endlich komme, muss Alleen durchschreiten. Es sind sehr viele einzelne Pflanzen oder Massen an Pflanzen, die an und für sich dann das Gebilde darstellen, was sich dann 100 Jahre später durch den Einzug des Landschaftsparks völlig geändert hat. Dann war es vorbei mit diesen klaren Strukturen, mit Wegen, die direkt schon auf 200 Meter einzusehen waren. Da hinten ist das Schloss, dort will ich hin. Und das änderte sich dann durch den Landschaftspark, wo die Wege auf einmal geschwungen waren.
Weil es plötzlich wieder natürlicher werden sollte? Also war so der Barockgarten ein Garten, der eher das Künstliche an der Natur betont hat und der englische Landschaftsgarten einer, der Natur dann wieder natürlich darstellen wollte?
Ja, das war also damals schon der Drang oder der Spruch, den man heute immer noch hört, zurück zur Natur. Mhm. Das war also damals auch angesagt. Man wollte dieses Künstliche nicht mehr. Ja, Kunst schon, aber das ganz hervorstechende Künstliche nicht mehr, sondern man wollte auch dem einzelnen Baum auf einmal viel mehr Platz geben, dem einzelnen Solitärgehölz, was aber auch der damaligen Zeit so ein bisschen entsprochen hat, mehr Freiheit zu bekommen und dann halt eben auch dem Einzelnen halt eben auch mehr Raum zu geben. Und das spiegelt sich, was viele gar nicht wissen, wenn sie durch unseren Park gehen, das spiegelt sich bei uns unter anderem im Schlosspark Bad Homburg wieder.
Wie erlebt man das? Wie erlebt man diese Unterschiede? Also fangen wir mal an, gibt es noch Reste des barocken Gartens, Schlossgartens, der barocken Strukturen im Garten?
Ja, diese barocken Strukturen gibt es noch im Obergarten. Dort gibt es auch noch eine Kastanien- und eine Lindenallee. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das wieder so zurück zu formen oder zu überformen, muss man sagen, zu überformen, wie es mit dem Einzug des Landschaftsparks damals auch war. Das heißt also, wir beginnen bei uns jetzt in den Obergarten in diese klaren, geraden Strukturen Gehölze reinzubringen, Sträucher, Koniferen, die Zeder, die noch da ist, die große Libanon-Zeder, die ein eindeutiges Solitärgehölz ist und dort natürlich neben ihrer Pracht auch was Eigenes darstellt. Und das ist halt eben dann auch in den oberen Barockgarten gekommen. Ja, er wurde damals schon überformt und wir sind heute dabei, weil es ein bisschen verloren gegangen ist, das wieder so herzustellen.
Es gibt ein sogenanntes Bosquet, gab es auch schon im barocken Garten. Das ist ein Element des barocken Gartens. Das ist so ein kleines, ja, fast schon anarchisches Spannungselement in dieser geometrischen Struktur. Da haben sich dann auch die barocken Gartengänger so ein bisschen austoben können, oder wie hat man das zu verstehen?
Es war das Boskett ein sogenannter Lusthain, umgeben immer, wie im Barock üblich, mit einer Hecke. Und das ist bei uns in Homburg auch schon nicht mehr. Die Hecken sind in unserem Boskett gar nicht mehr da. Und auch die Wege laufen sehr frei, möchte ich mal sagen, als stummer Begleiter für denjenigen, der diesen Garten durchschreitet, der dieses Boskett begeht.
Aber diese freien Wege ist ja dann wieder ein Element des englischen Landschaftsgartens, wo die Wege so gestaltet wurden, dass man eigentlich an jeder Ecke eine Überraschung erlebt. Also die müssen dann so hergestellt werden, dass es scheinbar natürlich ist, aber der Gärtner, der da die Hand anlegt, der ist schon planerisch ziemlich da am Werke gewesen.
Ja, darum ja auch der schöne Spruch, alles scheint Natur, so schön versteckt ist die Kunst. Mhm. Und das spricht natürlich für einen Landschaftspark. Alles soll, wenn ich dort durchgehe, natürlich aussehen. Jeder Schnitt, der von uns dort gemacht wird, darf nicht gesehen werden. Es muss alles natürlich erscheinen und doch muss es immer eine künstlerische Hand haben, die halt eben dafür sorgt, dass es auch wirklich natürlich aussieht. Ich habe in der Altstadt mal bei uns mit einem Nachbarn gesprochen, der direkt an der Altstadtmauer zum Schlosspark wohnt. Und der hat mir irgendwann mal, er wusste es gar nicht, lobenderweise gesagt, er guckt immer in den Schlosspark. Morgens sitzt er dort mit seiner Tasse Kaffee am Fenster und hat feststellen können in den letzten Jahren, es ist alles sehr geordnet, aber diese Ordnung fällt überhaupt nicht auf. Und damit hat er uns Gärtner ein großes Lob ausgesprochen, ohne zu wissen. Da habe ich gedacht, ja, dann passt alles.
Setzen Sie sich manchmal auch mit einer Teetasse oder Kaffeetasse in Ihren Garten? Oder was ist Ihr Lieblingsort in Ihrem Garten?
Es gibt so viele schöne Orte dort. Da kann ich mich nicht festlegen, werde ich auch immer wieder gefragt. Aber das kann sich nach 10, 20 Metern schon wieder völlig ändern. Wenn man sagt, ach, hier ist es aber toll, dann geht man weiter. Naja, das hat ja aber auch seinen Reiz. Ja, ich gehe gerne durch den Garten, wenn abends die Tore abgeschlossen werden müssen. Das machen wir abwechselnd. Alle paar Wochen bin ich dann auch dran. Und dann genieße ich das eigentlich so richtig durch diesen langsam sich leerenden Park, weil ich die Leute herauskomplimentieren muss. Wenn ich dann dort durchgehen kann und es wird leer und dann wirklich nur noch die Enten, Gänse und mittlerweile auch 2 Schafe bei uns im Park habe als Begleiter noch. Und dann kann ich das richtig genießen. Und dann brauche ich auch nicht irgendwo sitzen, sondern dann gehe ich schön langsam da durch und sehe immer wieder neue, reizvolle Stellen im Park.
Peter Vornhold, der, sagt man nicht Hofgärtner oder Schlossgärtner? Wie ist Ihre offizielle Bezeichnung, Herr Vornhold?
Wir bezeichnen uns alle als Schlossgärtner.
Okay.
Der Hofgärtner ist überholt, spätestens seitdem Kaiser Wilhelm bei uns nicht mehr öfters zu Gast kommt in seiner ehemaligen Sommerresidenz.
Ohne Hof kein Hofgärtner, aber ja. Ein Schlossgärtner gibt es, weil es eben den Schlosspark in Bad Homburg gibt und den gestaltet Peter Vornhold. Er ist heute zu Gast im H2 Doppelkopf und wir hören unsere erste Musik, Ihre erste Musik. Das ist ein Titel von Bab, Wat für ein Buch, ich kann es nicht auch richtig aussprechen, aber was für ein Buch soll es ungefähr heißen, oder?
Was für ein Buch, ja. Als ich diese CD damals gekauft habe, fand ich das einen hervorragenden Literaturhinweis, eine Buchempfehlung von dem guten Mann. Es geht um Jack Kerouacs On the Road. Das kam Anfang der 50er raus und es beschreibt junge Leute, die sich auf den Weg in Amerika machen und quer da durchfahren und immer nur unter Druck, immer unter Strom, natürlich auch mit Drogen. Aber sie machen sich auf den Weg mit geklauten Autos, mit eigenen Autos, mit Greyhound-Busse. Es ist ein tolles Buch.
Endlich war es da, oft zurück gewesen. Endlich kommt Lesen, Höck für 50 Jahre, schonungslos und klar, atemlos geschrieben, nix war übertrieben.
Was für ein Buch. Das war die Hymne von Bab auf On the Road von Jack Kerouac. Ein Musikwunsch meines Gastes hier im H2 Doppelkopf. Das ist heute Peter Vornhold, der Herr über den Bad Homburger Schlossgarten. Herr Vornhold, Gärtner, man könnte sagen, das ist der älteste Beruf der Welt. Auch im Garten Eden musste schon was gemacht werden von den dortigen Bewohnern. War das für Sie selbst auch immer schon ein Traumberuf?
Es wurde zum Traumberuf, nachdem ich ein Praktikum gemacht habe in einer Gärtnerei. Man war damals eben auf der Suche, was wirst du mal machen, was für Beruf, welche Richtung kann es gehen. Und wie heute auch immer noch die jungen Leute natürlich nicht wissen, wo es hingehen soll, stand danach für mich aber mit, ich glaube, 15 Jahren fest, Gärtner ist es, nachdem ich in einem Rosenbetrieb gearbeitet habe. Und dann ging die Suche los. Dieser Rosenbetrieb wollte aber nicht ausbilden, konnte nicht ausbilden. Und dann war so schnell erstmal keine Stelle zu finden. Auf einmal hat meine Schwester mich angerufen und sagt, pass mal auf, geh mal zum Schloss Lembeck. Dort suchen sie in der Schlossgärtnerei noch einen Auszubildenden. Einen letzten Auszubildenden, weil danach geht der Meister dort in Rente. Hingefahren mit dem Fahrrad, vorgestellt, Ferienarbeit und dann wurde ich Auszubildender in der Schlossgärtnerei des Grafen von Meerfeld.
Schloss Lembeck, das ist im Münsterland.
Ja.
Was ist das für ein Schlossgarten? Wie sieht der aus?
Das ist ein 6 Hektar großer Schlosspark nur, muss man dazu sagen. Aber damals war dabei noch die Anzuchtsgärtnerei und es war der Gemüsegarten für die Herrschaften. Das heißt, wir haben dort neben der Parkpflege, überwiegend Rhododendron dort, neben der Parkpflege die ganzen Blumen angezogen in den Gewächshäusern und das ganze Gemüse von A bis Z für die herrschaftliche Familie. Das heißt, die Baronin hat am Anfang des Jahres durchgegeben, was sie haben möchte an Gemüse. Das wurde dann bestellt, wenn es nicht schon auf dem Feld war, wie zum Beispiel der Spargel. Und dann wurde alles angebaut und immer an die Adelsküche geliefert.
Aber lassen Sie mich noch zurückkommen auf Ihre ursprüngliche Begeisterung. Also ich kenne Kinder und Jugendliche, für die ist Gartenarbeiten graus. Was hat Sie als 15-Jährigen daran dann so fasziniert?
Es war auch für mich ein Herantasten und ich musste auch zu Hause oftmals mit im Garten arbeiten und was die Eltern einen auftragen, macht man ungern. Aber bei der Gartenarbeit war es nicht so. Es war eine gewisse Begeisterung da, was aber auch bei uns in der Familie offensichtlich so schon vorlag. Und ich kann es nicht sagen, was mich da so begeistert hat, aber dieses ständige Draußensein, in der Schlossgärtnerei sowieso, im Park draußen zu sein, das hat mich begeistert. Und ein Spruch fiel mir dann auch immer wieder ein, es hieß von einer vorherigen Auszubildenden dort in der Gärtnerei, Wetter muss man fühlen. Das heißt also, wenn es geregnet hat, war es gut. Dann hat man das Wetter gefühlt, bei Sonne sowieso, wenn man geschwitzt hat. Aber das fand ich gut und von daher konnte mir das Wetter schon mal gar nichts. Ganz im Gegenteil, es hat nachher richtig Spaß gemacht, im Regen auch zu arbeiten.
Also schlechtes Wetter gibt's gar nicht für Sie?
Nein, gibt's nicht.
Nur wenn es zu lange heiß ist und kein Regen fällt, dann flucht der Gärtner.
Ja, bekomme ich größten Ärger zu Hause. Die Frau ist sehr sonnenhungrig und ich schreie dann immer nach Regen nach 3 Tagen.
Aber wie wird man jetzt zum Schlossgärtner? Also wie viel Wissen braucht man da überhaupt? Wie viel Intuition ist beim Gärtnern dabei? Gibt es diesen berühmten grünen Daumen?
Den grünen Daumen, den sollte man haben, auf jeden Fall. Intuition sollte auch dabei sein. Aber der Schlossgärtner an sich verbindet für mich immer noch alles, was zum heutigen Gärtnern in den verschiedenen Fachsparten vorhanden sein sollte. Das verbindet der Schlossgärtner an und für sich bis heute immer noch in seinem Job. Das heißt, wir ziehen Pflanzen ran, wie die Zierpflanzengärtner. Wir haben einen Staudengarten, der gepflegt sein will, wie es von Staudengärtnern verlangt wird. Wir haben einen Obstgarten, wie sonst die Obstbauer halt eben dann machen. Und wir haben den Landschaftspark mit den vielen Wegen dabei, wo Wegebau von uns gemacht wird. Das heißt also auch der Landschaftsbauer ist dort beim Schlossgärtner zu Hause. der ursprüngliche Gärtner ist für mich der Schlossgärtner. Und das bestätigt sich auch immer wieder bei der Arbeit. Und bestätigt sich auch immer, wenn ich wieder zurückdenke an meine Anfangszeit im Garten, in der Ausbildung selber. Wir haben das Gemüse angebaut, wie ich gerade schon gesagt habe. Wir haben die Blumen rangezogen. Wir haben die Wege gebaut in Lembeck und auch gepflegt. Wir haben Rhododendron veredelt, wie in der Baumschule. Und wir haben im Schloss die Dekoration gemacht. Wenn Adelsball angesagt war, wurden Blumen gekauft oder geschnitten und die ganzen Blumenarrangements im Schloss wurden von uns dahergebracht.
Also es gibt für Sie bei der Gartenarbeit keine niederen und keine höheren Tätigkeiten. Also Kartoffeln anzubauen ist genauso eine Herausforderung wie Zierpflanzen zu ziehen.
Unbedingt. Also nee, da sind alle Arbeiten an und für sich gleich anzusiedeln und genauso schwierig oftmals in der Ausführung und auch zum Erfolg zu bringen.
Sie haben ja jetzt mit dem Bad Homburger Schlossgarten praktisch Ihren Traumgarten gefunden, Ihren Traumarbeitsplatz. Aber gibt es noch sowas wie Sehnsuchtsgärten? Gibt es so Gärten, die für Sie so wirklich der Inbegriff eines Traumgartens sind, den Sie gerne mal erleben möchten, den Sie vielleicht auch gerne mal selbst gestalten möchten? Gibt es sowas?
Als Schlossgärtner in der heutigen Zeit verbietet sich das fast, weil man ja eigentlich diese ganzen Gärten schon vorgefertigt vorfindet. Man kann dann nur noch sagen, ich möchte gerne in die Epoche oder in die Epoche zurück. Für mich ist in Homburg an und für sich schon ein Ziel erreicht, mit dem Garten dort arbeiten zu können. Hätte ich mir früher nie vorgestellt, als junger Gärtner, als junger Schlossgärtner, dass ich tatsächlich mein Leben lang arbeiten darf im Schlossgarten. Sicherlich, ich wäre gerne noch mal Richtung Potsdam gezogen. Dort vielleicht auf der Fauninsel oder in Sanssouci selber zu arbeiten. Aber aufgrund des Kontakts, den ich habe zu den einzelnen Kollegen, auch in Potsdam, neben vielen anderen Gärten wie Dresden bis hin nach Wien-Schönbrunn, habe ich an und für sich da mittlerweile keine großen Ambitionen mehr. Nein. Bad Homburg reicht mir und es macht riesig Spaß zu sehen, wie wir nach und nach wieder dorthin kommen, wie es früher gewesen ist.
Was das für Arbeiten beinhaltet, darüber reden wir gleich. Peter Vornhold heute zu Gast hier im H2 Doppelkopf. Wir hören den nächsten Musiktitel. Moon over Bourbon Street kenne ich von Sting gesungen, aber wir haben eine Version mit Christoph Lauer und Jens Thomas. Warum wollten Sie die haben?
Ich finde diese CD insgesamt von Christoph Lauer und Jens Thomas so entspannend. Ich finde das Saxophon dort so entspannt gespielt und bei vielen Stücken hört man oftmals von ihm einfach nur die Luft durch das Instrument gehen und das ist für mich Entspannung pur.
Das war Moon over Bourbon Street von Christoph Lauer und Jens Thomas. Ein Wunsch meines heutigen Doppelkopfgastes hier in HR2 Kultur. Und das ist Peter Vornhold, der Schlossgärtner des Schlossparks in Bad Homburg. Saxophon, Herr Vornhold, das ist auch Ihr Instrument, oder?
Ja, ich liebe es und ich finde es genauso entspannend, wie jetzt dieses Stück auch war für mich selber, wenn ich Saxophon spiele. Mein damaliger Saxophonlehrer hat mir gesagt, Saxophon spielen muss Entspannung sein, weil man da mal tief durchatmen kann. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass man tief durchatmet und die Luft durch das Instrument gibt. Denn davon lebt das Saxophon, wie alle anderen Blasinstrumente auch, dass ständig die Luft durchfließt. Und dafür muss ich sorgen. Und wenn ich dann aus unserem Musikraum wieder rauskomme, merkt mir meine Frau immer die Entspannung an, die ich dann mit hochbringe nach dem Saxophonspielen.
Sie haben eine eigene Band, die standesgemäß The Tulips heißt, die Tulpen. Was für eine Musik machen Sie?
Das ist nicht Christoph Lauer mäßig, sondern das ist Garagenrock, so nennen wir das. Wir machen nur eigene Stücke. Der Kollege schreibt die Musik dazu und auch die Texte, manchmal auch von seiner Frau. Kein Covern, alles eigene Stücke.
Garagenrock aus der Schlossgarage in Bad Homburg.
So kann man sagen, ja.
Sie leben tatsächlich im Bad Homburger Schloss. Ist das ein Privileg oder ist das auch eine Bürde, in so historischen Räumen zu leben?
Absolutes Privileg. Das gehört zum Schlossgärtnern dazu. In Lembeck wohnte ich schon auf dem Schloss, direkt neben der Frau Baronin. Und hier in Bad Homburg hatte ich auch wieder das Glück, dass mir eine Dienstwohnung im Schloss zur Verfügung gestellt wurde. Es ist ein Privileg, absolut. Und ich liebe es auch, in diesen Gemäuern zu leben.
Das ist das Privileg des Schlossgärtners. Kommen wir mal zu den Herausforderungen des Bad Homburger Schlossgärtners. 8000 Tulpenzwiebeln, habe ich gelesen, müssen Sie verpflanzen, damit sie in diesen Teppichgärten dann richtig zur Geltung kommen. Wie verpflanzt man 8000 Tulpenzwiebeln?
Diese 8000 Tulpenzwiebeln haben ja für sehr viel Aufsehen gesorgt in Homburg und hat auch viele Besucher angezogen, weil sie natürlich sehr dicht gepflanzt waren. Und das war an und für sich eine Idee, die uns gekommen ist, als wir den Rasen dort aufgenommen haben. Und von daher war es an und für sich etwas Leichtes, diese 8000 Tulpen dann in dem damals noch offenen Boden einfach reinzustecken mit den ganzen Kollegen. Und darüber einfach eine Rasenaussaat vorzunehmen. Das Ganze haben wir im Herbst gemacht. Und zum Frühjahr kamen erst die Tulpen und anschließend kam der Rasen und alles war wieder grün und man sah nichts mehr von den Tulpen. An und für sich keine schwere Arbeit, wenn man sich das jedes Jahr überlegen muss, wo kommen wieder 10 oder 20.000 Tulpenzwiebeln in diesen Schlosspark hinein, um sie verwildern zu lassen, um diesen Park auch mittlerweile schon im Januar attraktiv dastehen zu haben und die Besucher auch anzulocken.
Das ist aber Teil des Programms, den Garten wieder so aussehen zu lassen, wie zur Zeit Kaiser Wilhelms II. Eigentlich. Was sind da die Prinzipien, nach denen Sie vorgehen müssen?
Bei Kaiser Wilhelm II. War es sehr schwierig, dort erstmal wirklich zu erfahren, was mochte der gute Mann denn damals? Wie hat er seine Gärten gestaltet, neu gestaltet teilweise? Denn nach zwei Königen und preußischen Königen und deutschen Kaisern war er dann derjenige, der sich wieder viel mehr um die Gärten gekümmert hat. Sei es in Potsdam, in Kassel, Wilhelmshöhe, war auch preußisch, und auch hier in Bad Homburg. Er hat also sehr viel mehr wieder Wert gelegt auf diese Gärten. Und es ist nach wie vor sehr schwierig, dort Informationen zu bekommen. Also habe ich mich auf den Weg nach Potsdam gemacht, habe dort mit dem Kollegen gesprochen, ob er wüsste, was war denn des Kaisers liebste Pflanze? Wie hat der Kaiser damals seine Gärten gestalten lassen? Umgestalten lassen, beziehungsweise auch wieder in alten Glanz, weil seine ganzen Vorgänger haben ja diese ganzen Gärten anlegen lassen, wieder in alten Glanz erstrahlen lassen. Und so geht man dann auch mit den ganzen anderen Gartenteilen vor, dass man nachliest, guckt, wie war die Zeit damals, warum gab's in Homburg Teppichbeete. Das war damals einfach eine Modeerscheinung, die Pückler fürs Pückler nach Deutschland gebracht hat, von Lené auch weiter eingeführt in Potsdam. Und da muss man sich einlesen und am besten einlesen in alten Büchern. Man geht in die Bibliothek und holt sich die alten Bücher raus.
Was war die Lieblingspflanze von Kaiser Wilhelm II.?
Er mochte zunächst einmal sehr gerne immergrüne Pflanzen. Von daher waren Koniferen damals angesagt, die aus Frankreich langsam nach Deutschland kamen. Und die mochte er auch sehr. Rhododendron waren sehr angesagt bei Kaiser Wilhelm II. Und seine Lieblingspflanze, habe ich jetzt noch wieder nachlesen können. Heute habe ich noch wieder einen alten Aufsatz von 1913 vor Augen gehabt und gelesen. Seine Lieblingspflanze war Prunus lusitanica, der portugiesische Lorbeer. Das war seine Lieblingspflanze. Haben wir jetzt in Homburg auch wieder im Obergarten, in seinem Garten, wo er vom Salon aus runtergucken konnte, hingepflanzt.
Und der Kartäuserapfel war seine Lieblingsapfelsorte. Wie schmeckt der denn, der Kartäuserapfel?
Mir schmeckt er nicht. Er wird sehr spät reif. Säuerlich, vielleicht müssen wir länger mal liegen lassen und dann noch mal reinbeißen. Es soll des Kaisers liebster Apfel gewesen sein, der Kartäuserapfel. Ja, aber sicherlich auch die anderen Äpfel, die nach Potsdam von Homburg aus geliefert wurden. Es waren 200 Zentner im Jahr, die dort an die Tafel gingen nach Potsdam.
Und was sind so die Schwierigkeiten, mit denen Sie zu kämpfen haben? Oder sagen wir sogar mal die Bedrohung? Merken Sie den Klimawandel, den der amerikanische Präsident in Abrede gestellt hat? Wie sieht das in Bad Homburg aus?
Ja, natürlich erlebt man das. Dass es hier schon 1-2 Grad wärmer wird im Jahr, das merkt man. 2 Grad wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber die Durchschnittstemperatur steigt ganz offensichtlich. Wir lesen, und das ist Aufgabe der Auszubildenden, jeden Morgen das Thermometer ab und haben dann auch unsere Durchschnittstemperaturen im Jahr, wo man dann schon sagen kann, ja, es wird ein wenig wärmer. Und das sieht man natürlich auch an den Schädlingen. Jetzt für alle zum Grauen in den Gärten der Buchsbaumzünsler, der alles niedermacht, natürlich auch in den historischen Gärten und in den Parks. Er kommt langsam von Süden oder er kam vom Süden langsam hoch von Österreich und dann ist er mittlerweile hier angekommen. In Norddeutschland, habe ich gehört, ist er noch nicht so verbreitet. Aber ja, wir haben natürlich durch den Klimawandel oder durch die wärmeren Temperaturen, aber auch durch die Globalisierung. Pflanzen, die werden ja heute nicht mehr durch privilegierte Reisen der Fürsten und Kaiser hier nach Deutschland gebracht, sondern alle bringen von irgendwelchen Reisen Pflanzen mit. Es wird angezogen in Israel Jungpflanzen, die dann nachher hier weiter kultiviert und verkauft werden. Die Globalisierung bringt natürlich auch viele Schädlinge mit, die im Bad Homburger Schlosspark auch ankommen.
Mhm. Ja. Und dann gibt's noch den größten Schädling überhaupt, das ist der Mensch. Haben Sie mit so Problemen wie Vandalismus oder Besuchern zu kämpfen, die sich nicht so benehmen in Ihrem Schlossgarten, wie Sie es gern hätten?
Das ist immer eine interessante Frage. Die Frage kommt oft auch von Leuten, die ich durch den Park führe, wie das denn hier mit dem Vandalismus wäre. Wir haben einmal den Vorteil, jeden Abend den Park abschließen zu können. Von daher können wir partyfreudige Leute so ein bisschen aus dem Park heraushalten. Aber man soll sich nichts vormachen, wenn man mit diesen alten Büchern immer zu tun hat, ob Pückler, Lené oder alte Hofgärtner-Biografien, die dort geschrieben wurden. Man liest dort immer noch das Gleiche, wie es heute auch passiert, dass die Leute sich nicht entsprechend in den Gärten benommen haben. Damals nicht und heute auch nicht. Also es ist bei uns nicht schlimmer offensichtlich, wie es früher auch gewesen ist.
Aber es werden Blumen abgerissen und mit nach Hause genommen?
Ja, natürlich, ab und an. Und das ist aber eine ganz interessante Kiste, weil die meisten, meine immer die Jugendlichen, diese Pflege, die können sich meist in den Gärten nicht benehmen. Die legen sich aber meistens auf die Wiese und chillen. Und man muss es auch mal sagen dürfen, dieses Blumen abreißen, Blumen aus den Beeten rausnehmen, das sind meist Leute, die zu Hause auch einen Garten haben. Also weniger die 17-, 18-Jährigen, die meist noch keinen Garten betreiben zu Hause, sondern das ist mehr so die Elterngeneration. Die nehmen die Blumen dann mit. Und die Jugendlichen benehmen sich bei uns an und für sich nicht anders, wie es früher war. Also gibt's herrliche Geschichten, die ich nachlesen konnte. Herrliche Geschichten von den Parks früher. Pückler beschreibt eine Situation, als er in England unterwegs war, dass die Gärtner zum Wochenende ihr Material haben liegen lassen. Da waren dann einige Bretter auch dabei und die jungen Kerls, sie haben nichts anderes zu tun am Wochenende, wie sich eine Wippe zu bauen. Dazu noch diese Wippe über eine Pfütze zu bauen. Und wippen dort, spritzen dann natürlich auch mit dem Wasser, sodass die Damen, die dort am Sonntag spazieren gingen, ihr Kleid benässt bekamen, manchmal auch ein bisschen Schlamm noch dazu, nach Hause erstmal gehen mussten und ihre ganze Kleidung wechseln. Das schreibt Pückler hervorragend in diesem Buch und das kann man bei allen anderen Kollegen in der vorherigen Zeit auch lesen.
Pflege gab es immer schon und es sind nicht immer nur die Jugendlichen. Das finde ich eine sehr tröstliche Erkenntnis. Peter Vornhold, der Schlossgärtner des Homburger Schlossgartens, ist zu Gast heute in HR2 Kultur am Doppelkopf und jetzt steht Bruce Springsteen auf dem Programm Born to Run. Peter Vornhold, was verbinden Sie damit?
Born to Run, Freiheit, los. Genau wie vorhin bei Jack Kerouac, auch da wieder die Geschichte, komm, lass uns losfahren, das hier kann doch nicht alles gewesen sein, Mädel, komm auf mein Motorrad und wir fahren los und wir gucken, wo es uns hintreibt. Eine Sache, die für viele in der Jugend natürlich interessant ist, aber ich finde, das hält einen auch jung, wenn man sich dessen öfter mal wieder bewusst wird und sagt, komm, guck nochmal woanders, jag nochmal los, guck nochmal, was sonst noch so los ist in der Welt.
Born to Run, Bruce Springsteen und die E Street Band im HR2 Doppelkopf. Born to Gärtnern könnte man über meinen heutigen Gast sagen. Peter Vornhold ist der Hofgärtner, der Schlossgärtner, der Chefgärtner des Bad Homburger Schlossgartens. Und das Faszinierende an der Gartenarbeit ist ja, dass es Natur und Kultur zusammenbringt, wie keine andere Tätigkeit. Sie arbeiten an und mit der Natur, aber sie kultivieren sie eben auch. Und man spricht ja nicht umsonst auch von Gartenkunst. Ist es Kunst, was Sie machen, würden Sie das sagen?
Ja. Das ist Kunst, was wir machen. Wir sind Kultur- und Kunstschaffende, so sehe ich uns dort in dem Garten. Die Gartenkunst gehört unbedingt auch zu einer Kultur, zu einer Landeskultur, also zu uns Deutschen, die wir eine Gartenkultur sicherlich auch haben, genau wie die Engländer und viele andere Völker auch. Und so gehört halt eben die Gartenkunst mit auch zur Kultur.
Gleich neben dem Bad Homburger Schlosspark liegt das Sinclair-Haus, Geburtshaus des Homburger Diplomaten Isaac von Sinclair, der ein großer Freund und Förderer zum Beispiel von Hölderlin war. Heute ist das Sinclair-Haus ein Museum für moderne Kunst, ein Museum, das sich vor allen Dingen in seinen Ausstellungen mit dem Verhältnis von Kunst und Natur auseinandersetzt und ihren Garten da auch immer mit einbezieht. Wie sieht das aus? Diese Kooperation mit dem Sinclair-Haus.
Das ist ganz was Tolles. Das ist ganz was Tolles, weil dort Kinder an die Kunst herangeführt werden und die Kinder auch bei uns in dem Park an die Natur herangeführt werden. Das ist etwas Einmaliges, finde ich, was vorher nie so stattgefunden hat. Und die Kinder sich oder die Kinder dort lernen, wie man in einem Garten, wie wir ihn dort haben, wie man sich dort so zu bewegen hat und dort auch wieder alles ist so schön in der Natur und man kann die Kunst kaum sehen. Das sieht man oftmals, also wenn die Kinder mit der Natur arbeiten, im Park selber, man bekommt es teilweise gar nicht mit. Man meint also, dass es alles so ein Teil des Gartens ist. Es ist ganz was Tolles, finde ich klasse.
Aber zum Teil liefern Sie ja auch die Materialien für die Kunstausstellung. Ich war vor einigen Wochen mit dabei, als Sie für die Ausstellung im Sinclair-Haus nach der Natur Obstbäume ausgegraben haben, weil ein italienischer Künstler das Wurzelwerk brauchte, das er an die Decke des Sinclair-Hauses gehängt hat. Wie kam Ihnen das vor, diese Aktion?
erst so ein bisschen exotisch, weil sowas gab es bei uns auch nicht. Dass jemand kommt und sagt, ich möchte gerne die Wurzeln eurer Obstbäume haben, um die dann weiter zu verarbeiten. Bei uns wird sowas meist, wie es die Gärtner dann so tun, verkompostiert oder entsorgt. Aber die Idee ist einmalig, finde ich, diese Wurzeln an die Decke zu bringen und ich gehe unter diesen Wurzeln her. Also völlig der umgekehrte Fall von dem, was wir haben, dass wir immer über den Wurzeln laufen und dort wird dann mal gezeigt, wie die Wurzeln unten im Boden aussehen. Finde ich toll. Erst kam es mir ein bisschen komisch vor bei der ganzen Aktion selber, weil wir dort sehr ruppig erst rangingen und er uns dann wirklich zurückhalten musste. Und zurückgehalten hat bei dem Ausgraben der Bäume. Wir roden. Wir Gärtner roden die Pflanzen, die wir ersetzen möchten. Und er hat uns dann gezeigt, dass man diese Pflanzen nicht roden darf, sondern vorsichtig rauszunehmen hat, weil jede Wurzel zu seinem Kunstwerk gehört.
Man sieht daran, die Natur selbst produziert auch große Kunstwerke. Kommt Ihnen das manchmal noch so vor? Staunen Sie noch manchmal über Naturphänomene oder ist das schon so der abgeklärte Blick des Gärtners, der eigentlich alles kennt in der Natur?
Ich staune über die Natur außerhalb unseres Gartens, muss ich in dem Fall mal sagen, weil da die Natur oft freien Lauf hat und man wundert sich, was dort so manchmal passiert, wenn es wirklich ordentlich gestürmt hat. Oder Bäume halt eben auswachsen können. Bei uns ist ja alles Natur, die aber von uns entsprechend hergerichtet wird. Von daher würde ich nur staunen, wenn es dann nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Das wäre dann irgendwie was falsch gelaufen. Darüber würde ich staunen. Wenn ich rausgehe aus meinem Garten, dann kann ich wieder staunen über manche Sachen, die falsch gelaufen sind in anderen Gärten.
Gut, dann hoffe ich mal, dass Ihnen die Freude an dem Gelingen Ihres Gartens und das Staunen über die Natur, die sich manchmal auch anders verhält, nicht ausgeht. Vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren. Heute zu Gast im HR2-Doppelkopf war der Bad Homburger Schlossgärtner Peter Vornhold. Besuchen Sie diesen wunderschönen Garten, staunen Sie über die Natur, die an jeder Ecke für Überraschung gut ist und sei es, dass Sie am Schluss dann sich die herrlichen Torten im Schlosscafé gönnen, die Ihre Frau macht, nicht wahr? Ist es nicht so?
Ja, auch eine glückliche Fügung, muss ich heute sagen, dass wir zusammen in diesem Garten arbeiten können. Ja, und es ist natürlich immer sehr schwierig. Ich habe das schon in anderen Gärten festgestellt. Garten und Gastronomie ist manchmal sehr schlecht zusammenzubringen. Aber dort kann ich dann immer noch korrigierend eingreifen, wenn was aus dem Ruder zu laufen scheint. Okay.
Auch das kann man testen im Schlosscafé, im Schlosspark von Bad Homburg. Nochmal vielen Dank, Peter Vornhold, dass Sie zu Gast waren hier bei HR2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Alf Menze. Aber einen Titel haben wir noch aus Italien. Antonello Venditti, Buona Domenica, schönen Sonntag. Ist der Sonntag für Sie arbeitsfrei oder ist das ein besonderer Tag?
Oftmals arbeitsfrei, aber Eingang durch den Garten sollte auch am Sonntag stattfinden. Aber dieser Song ist an und für sich mehr ein Song, den wir dann gerne hören, wenn meine Frau wieder mal sehr gut gekocht hat. Wir Gäste zu Hause haben im Schloss. Dann hören wir sehr gerne Antonello Venditti und da anderem halt eben auch mit diesem Song.
Telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo.